Okay. Ja, wir dürfen gespannt sein. Und ich bin auch sehr gespannt. Ich habe letztes Wochenende dann das Thema für heute geändert. Und so, glaube ich, kommen wir hinein in in den Fluss des Geistes Gottes, weil Gott hat verschiedene Absichten und Gott koordiniert die Themen. Und ja, jetzt seid ihr gespannt. Aber das war ja schon Thema heute Morgen. Und dann bin ich froh, dass ich in diesem auch weitermache. Ja, kommt und ruht ein wenig. Eine Aussage von Jesus Christus. Und da wollen wir uns heute Morgen mit beschäftigen. Zunächst mal ein paar Fragen. Kommst du zur Ruhe? Wie findest du Ruhe? Kommst du in deiner Freizeit zur Ruhe? Wie verbringst du deine Freizeit? Ist Freizeit Ruhe? Was ist denn Ruhe überhaupt? Und wie geht denn Ruhe finden in der Arbeitswoche? Und dann hatten wir ja heute Morgen schon den Impuls zu sich selbst finden. Bin ich zu Hause in mir? Gott ist schon da, aber wo bin ich? Und das sind so Fragen, vielleicht mal so eine kleine Minute. Ihr dürft miteinander kurz ins Gespräch kommen. Wie kommst du zur Ruhe? Wie findest du Ruhe? Wie ist das mit Freizeit und Ruhe? Ihr dürft auch für euch selbst noch mal reflektieren, aber ihr dürft auch miteinander reden. Soll jetzt für gerade schon reichen? Gebt mir mal ein paar Meldungen. Ja, das war jetzt nicht gerade die Ruhe, das ist mir schon klar. Aber gebt mir mal so ein paar Meldungen. Wie ist es mit Ruhe finden? Schwierig? Leicht? Hast du da einen Rhythmus? Wer mir mag was sagen, Stefan?
Ruhe finden ist leichter, wenn nichts mehr auf meiner Liste ist, weil ich noch machen muss.
Schaffst du das?
Selten.
Meistens mehr Liste als Ruhe, ne? Ja, gibt's sonst noch was, Andrea? Du musst es richtig wollen, ne? Ja, boah. Ja, das stimmt. Also Entspannung nicht gleich Ruhe, da komme ich auch nachher noch drauf. Ja, gibt's. Aha. Ja? Ja? Ja, wir merken schon, es gibt auch ganz verschiedene Menschen, offensichtlich, aber über das ist so das Spektrum auch von dieser Gemeinschaft und auch überhaupt auch natürlich in der Gesellschaft. Ja, letztes Wochenende haben wir ein Ehepaar hier gehabt als Gastsprecher, die sprach von Stress, von Burnout. Und wer will das schon? Und als junger Mensch sagst du, naja, wie die Alten mache ich das jetzt nicht. Aber wie geht's denn, ne? Und ganz schnell merkt man, man kommt auch in dieses Hamsterrad und das abzubremsen, ganz schwierig. Meine letzte Predigt war die von den drei Knechten. Und ihr mögt euch erinnern, fordert Gott nicht Produktivität, Vermehrung, effektives Arbeiten, Multiplikation, mehr Anstrengung. Nun, wenn die Predigt so verstanden wurde, ist sie nicht richtig verstanden worden. Die Frage, in die alles hineinmündet, war: Lebst du gemäß deiner gottgeschenkten Gabe? Lebst du aus dem, was in dem Inneren ganz natürlich vorhanden ist? Denn, das können wir von der Bibel her sehen, ein Mensch, dem es gelingt, aus dem Inneren heraus zu leben, der bringt von selbst Frucht. Frucht ist das Natürliche, wenn etwas gesund aus der Wurzel, aus dem Inneren heraus wächst. Und das ist das Geheimnis, was Jesus mit diesen drei Knechten auch uns vermitteln möchte. Ja. Vielen Menschen fällt es heute schwer, wie finde ich einen gesunden Lebensrhythmus, wie kann ich den entwickeln, und wer ihn schon mal hatte, der findet es schwierig, den aufrechtzuerhalten. Weil ständig kommt dir irgendetwas, was dir ins Knie schießt oder was dir ein Bein stellt. Viele sind gestresst. Und woher kommt das Wort Stress? Und dazu werden Urs und Anna uns mal gleich was Praktisches vor Augen führen. Der Begriff Stress kommt einerseits aus der Biologie und andererseits auch hat er was mit Physik zu tun. Da geht es um Druck, der auf ein Material ausgeübt wird, weil man möchte etwas erreichen. Man möchte eine Belastungsfähigkeit erreichen. Es gibt einen Materialstresstest. Ja, wie belastbar zum Beispiel ist Stahlbeton beim Brückenbau? Weil die Brücke muss sich bewegen können und gleichzeitig soll sie stabil sein. Das ist nicht ganz einfach. Und wie ihr sicher alle wisst, Wolkenkratzer bewegen sich. Bis zu einem Meter oder und mehr. Das ist ja, wenn man diesen Klotz sieht, zunächst mal gar nicht wahrnehmbar. Aber dann ist es doch. Und einerseits braucht es Stabilität und andererseits Flexibilität. Urs, magst du uns kurz was von deinem Stresstest erzählen?
Genau. Und zwar kannst du mal die erste Folie anmachen.
Das ist noch ein Thema aus meiner Projektarbeit während dem Studium. Wir müssen als Konstrukteure und Ingenieure müssen wir immer wieder Berechnungen anstellen, ob alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Und zwar seht ihr hier im Grunde ein Fahrrad. Hier ist die Sattelstange, wo dann die Person drauf sitzt. Hier eine Tragfläche, wo dann nachher ein Rollstuhlfahrer bestenfalls draufgeschoben werden kann. Und es wird, also erstmal vielleicht, um den Begriff Spannungen im Bauteil zu erklären, es sind innere Belastungen, die durch äußere Kräfte im Grunde auf das Werkstück einwirken. Und die Kräfte sind einmal eingezeichnet hier mit diesen gelben Pfeilen. Es ist im Grunde alles über ein Programm. Wenn man das natürlich ausrechnen möchte per Hand, könnte ich selbst noch nicht mehr machen, weil es einfach so komplex ist und so viele Differentialgleichungen aufgestellt werden müssen, dass ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Aber unser Programm kann uns da ganz gut weiterhelfen, sodass wir Annahmen treffen können und hier eine Last aufbringen können, die flächig auf diesen ganzen Frontrahmen einwirkt und dann gleichzeitig noch eine Last, die hier hinten einwirkt. Und im Grunde addiert sich die Last aus dem Eigengewicht des Fahrrades und aber auch aus der Person, die hinten drauf sitzt. Hier sind es jetzt 85 Kilogramm, ist dann noch ohne Eigengewicht und 110 ist dann im Grunde die Person, die vorne drin sitzt, plus Rollstuhl, 110 Kilogramm hier vorne. Dann kommen, hier sieht man schon eine kleine Verformung, so eine Färbung. Ich habe euch mal ein besseres Bild mitgebracht. Da sieht man jetzt ganz viele bunte Felder. Und im Grunde wird das ganze Bauteil auf ganz viele Bauteile reduziert und jedes einzelne Stückchen wird separat ausgerechnet und wird dann wiederum dann zusammengeführt. Und man gibt an, dass hier eine feste Stelle ist, hier eine feste Stelle, weil da einfach die Räder liegen und hier zwei feste Stellen. Und dann kann man innerhalb des Werkstückes erkennen, wie sich da die Spannungen verhalten, wie durch die aufgewirkte oder aufgebrachte Kraft durch die Personen, die drauf sitzen. Und hier sieht man jetzt, dass hier rot ist immer relativ hohe Spannungen und da muss man dann genau hinschauen, ist es wirklich dramatisch oder wie wirkt sich das aus? Genau. Und vielleicht nochmal ein besseres Bild zur Veranschaulichung. Es ist immer drastisch dargestellt, die Verformungen innerhalb dieses Bauteils liegen so bei maximal einem Millimeter. Da sieht es jetzt aus, als wären es 5 Zentimeter verformt und man muss auch immer Annahmen treffen. Also wir haben diese Annahme getroffen, dass hier diese Stange fest ist und wir wollten wissen, wie sich hier hinten das ganze Gebilde für das Fahrrad oder für die Radaufnahmen sich verhält. Und man sieht hier wiederum hellblaue Stellen, da ist ein bisschen Spannung, grün ist dann schon was mehr und rot oder gelb wäre dann sehr dramatisch. Ist aber auch immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Dann muss man im Grunde wieder tiefer gehen und einzelne Teile auch wieder speziell berechnen. Hier im Grunde diesen Zapfen zu berechnen. Und dafür muss man hinten dann auch die Schweißnaht mit berücksichtigen. Und dann kriegt man Spannungswerte und man weiß, was der oder was das Bauteil an sich für Spannungen aushalten kann. Und dann kann man gewisse Sicherheitsfaktoren ausrechnen und weiß, alles klar, das passt. Oder man muss das Werkstück ändern, also das Bau, also das Material ändern, um höhere Spannungen aushalten zu können. Das ganz grob nur. War nicht so einfach.
Wir dachten, aber das Leben wäre einfacher, Urs. Ja. Vielen Dank. Ja, daran kann man sehen, wie komplex, wenn man ins Detail geht. Und oft ist es in unserem Leben auch gar nicht so einfach, wie komme ich in die Ruhe, wie kriege ich diese ganzen Auswirkungen, was auf mich einströmt, in eine Balance, in eine Ruhe. Eine andere Richtung, die kann die Anna uns mal zeigen, da geht es um Musik und das Geigespielen. Wie ist es, wenn viel Druck und wenig Druck auf ein Instrument ausgeübt wird?
Genau, dafür habe ich mal meine Geige mitgebracht, die ich eigentlich immer dabei habe, wie ihr wisst.
Ich kann dir das Mikro
halten. Ja, genau, zuerst zeige ich euch einmal, wie sich die Geige oder der Ton auf der Geige anhört, wenn man idealen Druck, sage ich mal, ausübt. So, das ist jetzt das, wie es im Endeffekt sein soll, wenn man Geige spielen kann. Jetzt zeige ich euch das mal, wie es manchen Anfängern geht. Einmal das Beispiel, wie es ist, wenn man zu viel Druck ausübt. Das hört sich dann so an. Nicht so schön, würde ich sagen. Und jetzt nochmal das Beispiel, wie es ist, wenn es zu wenig Druck ist. Genau, also das klang jetzt auch nicht besonders schön, wie ich finde. Genau, und wenn man halt anfängt, Geige zu spielen oder überhaupt, wenn man Geige übt, dann muss man halt einfach lernen, mit dem Druck richtig umzugehen, sag ich mal.
Ja, gut, danke. Genau, darum geht's. Wie gehen wir mit dem Druck richtig um? Gar nicht so einfach. Wir haben gesehen, viele Faktoren wirken darauf und es macht Sinn, hinzuschauen, zu üben. Und mit was habe ich es zu tun? Mit einem Fahrrad oder mit einer Geige? Das ist nicht egal. Und so kommen wir auch zu uns als Menschen. Die meisten von uns werden diese Bibelstelle kennen. Wirf deine Sorgen auf den Herrn, er sorgt für dich. Und was machen wir? Wir können das gut zitieren, aber wir leben anders. Und ja, und so kann ich sagen, ich habe immer wieder auch gelernt und wahrnehmen können, wie Gott mich gestoppt hat und wo ich innehalten sollte und nochmal neu hinschauen, wie sind die Punkte, die Belastungspunkte im Leben. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Der Mensch ist keine Maschine. Der Mensch ist kein Material und der Mensch ist kein Nutzfaktor. Unsere heutige Welt berechnet aber alles und degradiert Menschen oft und immer wieder zu einem Arbeitsfaktor. Die Leistung wird in Arbeitseinheiten gemessen, kannst du bei jeder Autowerkstatt sehen, das steht da oben an. Und dafür gibt es dann Geld oder das kostet eben Geld. Wir Menschen merken aber, zumindest ich habe es gemerkt und manche anderen, von denen weiß ich das, es geht gar nicht mehr um uns als Menschen, sondern nur noch darum, dass ich im System Arbeit funktioniere. Und das verursacht Stress. Das verursacht Stress. Der Mensch ist Arbeitsmaterial oder Humankapital, aber das ist nicht human. Über 70% aller Leiden und Krankheiten werden heute auf Stress zurückgeführt. Das heißt, Materialismus, da hast du wieder das Material, orientierte Gesellschaft hat das Maß verloren, mit Menschen umzugehen. Es ist eine seelenlose Arbeitsgesellschaft, mit der wir heutzutage konfrontiert sind an ganz vielen Stellen. Und die wesentliche Frage ist, die jeder irgendwie für sich beantworten muss: Wie finde ich Ruhe? Wie lebe ich gesund? Und wie komme ich in der Gesellschaft bzw. in der Arbeitswelt in diesen Anforderungen zurecht? Und dann sind wir heute im Gottesdienst und die Frage ist, gibt die Bibel darauf Antwort? Gab es damals, vor 2000 Jahren, auch zu viel Arbeit und zu wenig Zeit? Ja. Schauen wir uns einen Text an. Matthäus 11, Vers 29, so sagt Jesus: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das ist eine steile Behauptung. Jesus Christus behauptet hier glatt, man kann von ihm lernen, Ruhe zu finden von in der Seele und in der Welt zurechtzukommen. Und deshalb möchte ich mit euch heute einmal ein Stück in die Biografie von Jesus Christus reinschauen und Lebensmuster von ihm entdecken und mit uns gemeinsam überlegen, wie kriegen wir das denn in unseren Alltag hinein, dass das Wahrheit wird, diese Ruhe für die Seele. Ich erspare mir die Frage zu stellen, ist deine Seele in Ruhe und in Frieden? Beantworte dir das selbst. Markus 6, so heißt es, Vers 30, die Jünger sind erschöpft, denn sie haben den ganzen Tag ständig mit Menschen zu tun und Jesus fordert sie auf, sich Ruhe zu nehmen. Zieht euch zurück, esst was und nehmt euch Ruhe. Zum Glück leben wir in Deutschland, wo wir auch Pausenzeiten und so verschiedene Mechanismen schon gesellschaftlich organisiert haben. Das war ja damals noch nicht so weit fortgeschritten. Aber es bleibt die Frage für jeden von uns: Wie baust du Zeiten in deinen Alltag ein, wo du wirklich zur Ruhe kommst? Und das ist mehr als Freizeit, mehr als wie entspanne ich, sondern wie bekomme ich inneren Frieden, Ruhe für die Seele? Woher holst du dir deine Lebensenergie, deine Akzeptanz? Aus dem Äußeren oder aus dem Inneren? Und der entscheidende Punkt findet ja im Innen statt. Die englische Sprache, die hilft uns. Was ist der Mensch in Englisch? Wie heißt es da? Human being. Ich habe mal so provokant diese beiden Möglichkeiten aufgezeigt. Unsere Gesellschaft liebt human doings. Diese beings, das sind ja Menschen, die könnten ja selber denken und auch andere Entscheidungen treffen, als sie vorgegeben sind. Und so wird zwar in der Kommunikation oft gesagt, wir wollen Leute haben, die selbst entscheiden, aber wehe, sie tun das. Wehe, sie tun das. Also es kommt drauf an. Ne? Ich polarisiere. Ja? Aber ganz oft finden wir uns in diesem Doing-Modus. Aber dazu ist der Mensch nicht geschaffen. Wenn wir uns in Genesis anschauen, wie begann es? Genesis, das Buch der Gene. Woher kommt was? Da können wir was lernen, wie alles begann. Am sechsten Tag wurde der Mensch geschaffen im Bild Gottes, durch die Hand Gottes. So heißt es im Bibeltext. Und dann lesen wir in Genesis 2, Vers 2, Gott vollendete am siebten Tage seine Werke und die er machte und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Was passierte also? Am sechsten Tag wird der Mensch geschaffen. Jetzt kommt der Morgen, der siebte Tag. Adam ist da. Und was passiert am Morgen des siebten Tages? Gott kommt hinein in den Garten Eden. Der Auftrag ist ja klar. Bebauen und bewahren. Gott hat eine Agenda dabei. Eine ziemlich lange Liste mit einem Arbeitsplan für Adam. Und er brachte auch Handwerkszeug und erklärte ihm, was er alles zu tun hatte, damit es im Garten Eden gut funktioniert. Wie das mit den Bäumen und mit den Tieren und den anderen Lebewesen ist, die da geschaffen wurde. Und erstaunlich, so hätten wir es gemacht, ne? Erstaunlich ist, Gott kommt nicht mit dem Arbeitsplan am siebten Tag, am Morgen, dem ersten Tag des Adams, sondern es ist ein Tag der Ruhe. Das hätten wir ja anders gemacht, stimmt's nicht? Es ist ein Tag der Ruhe, eine Quelle der Ruhe, die Betrachtung der Schöpfung. So beginnt das Leben der Menschen auf diesem Planeten. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wie ich. Eigentlich passiert es ja nur im Urlaub, dass man mal auf dem Rücken liegt, in den Himmel guckt, die Wolken ziehen sieht und dann entdeckt man plötzlich, ach, da ist ein Gesicht in der Wolke oder eine Form, eine Person, du siehst ein Pferd und was auch immer. Jetzt hier, du hast jetzt wahrscheinlich auch keinen Urlaub, ne? Also wir tun es nicht, obwohl wir es könnten, weil wir haben auch Wolken und der Himmel ist auch immer wieder blau. Ja. Und so gilt es, dass wir einmal hinschauen, mal innehalten. Wir sind als Persönlichkeiten geschaffen, die in der Realität Frucht bringen sollen. Ja. Und die Frage ist, wie geht das? Wenn wir in der Bibel richtig schauen, finden wir eine Reihenfolge. Zuerst das Sein, dann das Tun. Gott beginnt mit Ruhe und dann geht's weiter. Wie hat Gott die Persönlichkeit des Menschen entstehen lassen? Nicht durch ein Schema, durch biochemische Vorgänge, sondern durch seine Hand. Und das möchte ich gern mal demonstrieren. Leo, magst du eben mal den Tisch nach vorne bringen? Und dann wollen wir mal zusammen das einfach visualisieren. Wie mag das so schematisch abgelaufen sein? Jetzt müssen wir mal ganz vorsichtig sein. Ja, wir sind hier auf dem Tisch. So. Ja, ich habe das extra ein bisschen auf dem Teller gemacht, genau. Machen wir es mal so ein bisschen schräg. So. So, und jetzt drückt Leo mal seine Hand da ganz kräftig rein. Sehr schön. Gut, klasse. Könnt ihr die Hand sehen? Ja? Also, das passt gut, ne? Einmal die Hand von Leo. Ja, wir sind Gottes Handarbeit. Wir sind Gottes Handarbeit. Handgemacht. So berichtet die Bibel das im Psalm 139. Ja? Wunderbar sind deine Werke und Was hat Gott gemacht? Den Abdruck Gottes. Wie die Hand hier von Leo in dem Sand, so ist in deiner Seele der Abdruck Gottes. Wenn ich hier jetzt meine Hand da reinlegen möchte, dann passt es nicht. Das passt nicht. Kannst du jetzt die Hand meiner Frau da reinlegen? Das passt nicht. Oder von der Mutter? Passt auch nicht. Vom Vater? Passt auch nicht. Es ist der Abdruck Gottes, der in unserer Seele ist. Wir bekommen zwar unser erstes Verständnis von unserem Wert und wer wir sind, sicher in der Familie, aber da kommt auch ganz schnell das erste Defizit. Und da gibt es den Augustinus, der als bekanntester Kirchenvater einen prägenden Satz zu seiner Umkehr zu Gott sagte: Unruhig ist das Herz, bis es ruht in dir. Und es mag sein, dass auch du schon diese Unruhe gemerkt hast. Und du denkst, die Unruhe, das ist die ganze Gesellschaft um mich herum. Ich komme gar nicht zur Ruhe. Wie kriege ich die Gesellschaft ruhig? Ja, die kriegst du nicht ruhig. Der Augustinus hat was entdeckt. Und das ist auch schon etliche Hunderte von Jahren her. Die Ruhe in Gott zu finden, dass du erlebst, die Hand Gottes berührt das, was in deiner Seele an Abdruck vorhanden ist. Und dann kommt Ruhe rein. Wir können Ruhe nicht produzieren. Du kannst zwar alles ausmachen und du kannst auch in den Wald gehen, wie wir gestern als Männer, und wir hörten kein Auto, und auch für ja etliche Zeit niemand anders haben wir gesehen, und es gab auch kein Flugzeug, was über uns flog. Das hat man ja schon selten. Aber ob die Ruhe im Inneren ankommt, ist noch längst gar nicht gesagt. Und so sagt der Augustinus: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das ist sein Satz zu seiner Umkehr zu Gott. Er hat etliches ausprobiert, was man auch in seiner Zeit ausprobieren kann, und hat da auch wenig ausgelassen. Aber dann ist er Gott begegnet und hat Ruhe und Frieden gefunden. Ja, wie entdecken wir uns und unsere Persönlichkeit, wenn der Handabdruck Gottes und das, was in dir an ja, offener Prägung ist, zusammenkommt, wenn die Hand Gottes dein Inneres füllen kann? Wir tragen diesen Abdruck Gottes im Herzen, und er kann nur durch die Hand Gottes gefüllt werden. Und das braucht Stille und ein Hinabsteigen ins Innerste. Ähnlich wie wie wir es letzten Sonntag gehört haben, kann ich auch sagen, ich werde dieses Jahr 60 und ich gehe seit 61 Jahren in die Gemeinde. Aber es brauchte viele Jahre, bis ich entdeckte, ja, wer ich wirklich bin, und bis ich diesem Abdruck Gottes näher kam. Und ich kann mich erinnern, das war ein Tag, ein ganz schrecklicher Tag, aber da öffnete sich was in meinem Inneren. Ja, und das geschah durch etwas sehr Schmerzhaftes. Aber das war für mich wie, als wenn so verrostete Eisentüren in meinem Inneren so langsam dieses zusammengerostete, das ging auf, wie diese Tür sich auftat. Und seitdem hat sich gravierend etwas verändert in mir, im Leben mit Gott. Es braucht dieses Hinabsteigen und bei manchen Verhärtungen, wo das Material nicht mehr flexibel ist, sich nicht mehr anpasst, sondern nur noch innerlich hart geworden ist. Und es gab Bereiche in meinem Herzen, da war ich hart geworden. Und dann kommt dieses Knarren, wenn diese Türen aus Eisen sich öffnen, wenn Gott kommt und man einfach tiefer runtergeht. Die Herzensbegegnung mit dem Schöpfer, das ist der Schlüssel zur Ruhe. Das Fehlen der Hand Gottes in diesem Abdruck deiner Seele führt zu Unruhe. Adam betrachtete am siebten Tag zusammen mit Gott die Schöpfung. Er sollte die Taten Gottes sehen. Das war die erste Maßnahme. Keine Agenda, keine Liste, kein Arbeitsprogramm, keine Zusammenhänge, sondern Betrachten der Schöpfung. Für die Juden ist das der Sabbat, die Gemeinschaft mit dem Schöpfer, das Gespräch, der gemeinsame Spaziergang durch den Garten des Lebens. Gottes Handabdruck in meiner Seele wahrnehmen. Zu merken, was ist stimmig für mich, was passt zu mir. Denn der Abdruck Gottes verlischt nie. Er ist immer da und er wird durch die Hand Gottes gefüllt. Wie zwei Liebende, die so Hand in Hand gehen und schweigen, weil sie verstehen, ohne Worte. So können wir auch mit Gott durch Leben gehen. Wir leben in einer Welt, die möchte Funktion, weil dafür gibt es Geld. Und wenn bei dir was anders ist als bei anderen, kannst du nachhelfen. Da gibt es Silikon für verschiedene Anwendungen, ja? Und dann wirst du zu dem, wie man sein muss heute. Aber du verlierst die Identität, ja? Weil irgendwann wirst du jemanden finden, der das Silikon liebt, aber nicht den Menschen. Und damit ist nichts gewonnen. Mit Gott Hand in Hand gehen. Vielfach wird Umsatz gemacht dadurch, dass man das, was im Herzen an Nähe Gottes fehlt, durch Material füllt. Ein Partner, ein Auto, das Smartphone, die Kleidung, Geld, was auch immer, Reisen. Es gibt ganz viel, die Leere zu füllen. Wenn wir nochmal hier zu dem Text in Genesis gehen, dann sehen wir, dass Gottes Absicht war, dass aus der Ruhe heraus der Mensch anfängt, Frucht zu bringen. Nicht umgekehrt. Erst erschöpft und dann Ruhe, sondern hier geht es genau andersrum. Erst aus der Ruhe, aus dem Betrachten, aus dem Wahrnehmen, wie bin ich denn gemacht, wer bin ich eigentlich, fange ich an zu tun. Zuerst das Being, dann das Doing, nicht Human Doings. Also, die Berufung zu einem fruchtbaren Leben kommt aus der Ruhe und aus dem Abdruck Gottes, aus der Begegnung mit Gott. Das ist ein Pendel als ein Rhythmus. Die Ruhe und aus der Ruhe kommt das, was ich tue. Und nicht aus der Agenda. Check die Agenda, die du hast, mit dem, was in dir wirklich angelegt ist. Und dann gilt es, nochmal zu schauen. Bevor ich da nochmal drauf zurückkomme, möchte ich unbedingt, dass wir verstehen, dass Erholung nicht für jeden Menschen gleich ist und Erholung ist nicht gleich Ruhe. Es gibt Menschen, ja, die sind extrovertiert und es gibt Menschen, die sind introvertiert und die erholen sich auch unterschiedlich. Der Extrovertierte braucht Impulse von außen. Der lebt davon. So kriegt der Energie. Wir können ihn vergleichen mit einem großen Solarpanel. Der nimmt unheimlich viel von dem Außen auf. Der Speicher, der da drunter liegt, ist aber gering. Und dann gibt es den Introvertierten, der hat ein kleines Solarpanel. Wenn der 10 Impulse kriegt, dann ist der voll, aber der hat einen ganz großen Speicher darunter. Ganz unterschiedlich. Und dazwischen gibt es alle Varianten, ja, von Menschentypen. Erkenne, wer du bist, wo du dich am besten erholst. Aber erholen ist nicht gleich Ruhe und nicht gleich Stille. Das gilt es zu unterscheiden. Also, der Extrovertierte bekommt Energie, wenn er reden kann, wenn er redet auch gerne meistens und laut und viel und entspannt sich am Wochenende mit Freunden. Grillparty, 30 Leute, super, von mir aus jedes Wochenende. So, ja, und ein Stück anders, der Introvertierte, der hat seine Eindrücke und die nimmt er auf und am liebsten schreibt er auch die auf und dann kann er nochmal nachlesen. So arbeitet er auch gerne schriftlich. Die sind oft Menschen, die gerne lesen oder sich einen Film anschauen und darüber nachdenken. Das brauchen sie. Sie müssen sich um diesen inneren Speicher kümmern. Das darf alles sein, aber das ist immer noch nicht Ruhe. Und die Gottesbegegnung, die kommt erst darunter. Für beide Typen gilt es also, einen guten Rhythmus zu finden. Wie kann ich in der Nähe Gottes bleiben? Die Wüstenväter und Mütter, das ist so die Zeit 300 nach Christus, wo auch eine sehr unruhige Zeit begann im Römischen Reich, die zogen sich zurück in die Wüste. Das waren Frauen, das waren Männer. Und die sagten, wir finden, die Welt ist zu laut, wir brauchen einen anderen Rhythmus. Und sie begannen mit den Gebeten, Herr, erbarme dich, beziehungsweise Herr, eile mir zu helfen. Und so lange, bis das Innere völlig frei war, Gott aufzunehmen. Ja, und wie du, Henny, schon richtig gesagt hast, da kann ich mich auch dran erinnern, da investierst du 1,5 Stunden und du hast kein Ergebnis zunächst. Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Wie lange braucht es, bis der Sturm in unserer Seele ruhig wird? Manchmal braucht es 5 Stunden, 10 Stunden. Nicht ungewöhnlich, kommt auf den Sturm drauf an. So lange braucht es. Es braucht so lange, wie es braucht. Aber Gott kommt durch. Und sobald du das einmal erlebt hast, dass wirklich die Hand Gottes deine Seele berührt, verwandelt sich was. Da verwandelt sich was. Und dann geschieht auch Verwandlung in dir selbst. Wenn wir nochmal auf Jesus Christus in dem Bereich schauen, dann sehen wir, dass Rückzugsphasen völlig normal für ihn waren. Bevor er seinen Dienst begann, führte Gottes Geist ihn in die Wüste, 40 Tage, zu erkennen, wer er ist, wer der Böse ist und wer Gott ist. Diese 3 Dinge, ganz wichtig. Oft verwechseln wir Gott mit dem Teufel und uns mit Gott. Vielleicht auch manchmal mit dem Teufel. Es ist alles kreuz und quer. Und um das sauber zu erkennen, weil es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Wer Gott ist, wer bin ich und wer ist das Böse? Wie funktioniert das Böse? Wie lebt man mit Gott und wer bin ich? Was ist mein Maß? Was tut mir gut? Schauen wir uns Bibelstellen aus dem Markus-Evangelium an. Ihr seht hier die ganze Latte. Immer wieder, bevor was passiert, finden wir, dass Jesus sich zurückzieht. Oder nachdem was passiert ist. Wer möchte, kann die PowerPoint gerne haben. Ist kein Problem, schicken wir dir gerne zu. Gibst du uns die E-Mail-Adresse und dann bekommst du die. Authentisches Gebet beginnt da, wo unser Inneres leer ist. Wenn wir schon besetzt sind, wenn hier was anderes drin ist, kommt auch Gott gar nicht rein. Das geht gar nicht. Und so gilt es, unser Inneres erst leer zu bekommen. Und dann kommt Gott. Als ich war Anfang 20, da mich das erste Mal an einem Samstagmorgen, beste Zeit, Rückzug zum Gebet. 3 Stunden wollte ich investieren, habe ich auch. Oh, die erste Stunde, nichts passiert, ja. Naja, gut, muss man halt 2 Stunden machen. Ja, gut, noch 1 Stunde, wieder nichts passiert, ja. In mir fängt es an zu brodeln, nicht gerade an Gottes Liebe und Freundlichkeit, sondern eher sauer, was tue ich hier eigentlich, beste Zeit der Woche, ich könnte ja was getan haben. Ja, die 3. Stunde beginnt, ich werde immer sauer. Ich war frustriert. Und irgendwann mittags kam dann Handy und fragte, wie war's denn? Ja, dann läuft er das fast schon über, oder? Ja, so kann's gehen, bis uns Gott begegnet, bis wir ganz runterkommen, bis diese Eisentür zu unserem Inneren aufgeht. Ja, und sie ist aufgegangen bei mir, dadurch, dass ich den Impulsen Gottes Raum gab und dass etliches an Schmerz in meinem Leben passiert ist, den ich nicht mal eben bewältigen konnte. Schauen wir uns noch eine letzte Folie an. Römer 8, Vers 16. Der Geist Gottes gibt unserem innersten Sein die Bestätigung, dass wir Gottes Kinder sind. Wie viel ist da alles drin, bevor Gott dann durchkommt und unserem innersten Sein den Zuspruch deiner Identität geben kann, meiner Identität, bis wir ihn hören und nicht mehr diese ganzen Aussagen, die uns begleitet haben seit der Kindheit, was andere über uns gesagt haben. Der Herzensraum öffnet sich im Allgemeinen nur durch mindestens einen persönlichen Zerbruch, damit der innerste Zugang zu Gott freigelegt wird. Und was passiert? Dann entwickeln wir ein Herz für Menschen, was fähig ist zu persönlichem Mitgefühl und Barmherzigkeit. Bei mir ist das vor Jahren passiert, jetzt das letzte Mal, und ich bin völlig ins Schweigen gekommen für mein Inneres. Ja, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Zu erleben, dass die Hand Gottes dich berührt. Das kann hier im Lobpreis sein, aber ich erlebe es ganz anders seitdem, wo dieses Aufgebrochenwerden meiner inneren Stahltüren geschehen ist. Wenn ich erlebe, dass Gottes Liebe und seine Hand diese verletzten Stellen berührt, die Identität meines Seins, dann ist das was anderes seitdem. Meditation hilft, dass wir wieder in die Mitte kommen, dessen, wer wir wirklich sind. Ja, und dann mag es dir genauso gehen wie dem Augustinus. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ja, das gibt's nicht im Schlussverkauf. Mal eben einen Gottesdienstbesuch. Und auch das heutige Teilnehmen an diesem Gottesdienst ist wirklich gut und wichtig. Aber das Hauptgeschehen findet in der Stille zwischen Gott und dir statt. Ruhe finden, wie geht das? Ruhe finden, wie geht das? Wie geht das, dass Gottes Hand uns berührt? Der Punchinello aus diesem sehr netten Buch, in erster Linie für Erwachsene und dann für Kinder. Ja, da macht es deutlich, diese Berührung der Hand Gottes. Dann fließt was ab an Schmerz, an Erwartungen von Menschen und an so vielem. Dann kommt Heil von Christus in uns hinein. Nehmen wir uns einfach noch eine kurze Zeit, wo wir, ja, betrachte vielleicht dieses Bild und setz dich doch da mal auf den Stuhl. Und vielleicht möchtest du gerne nach vorne kommen, das können wir auch so machen, nicht als Show. Die braucht hier keiner. Aber vielleicht sagst du, ich möchte einfach für mich aufstehen, weil in meinem Inneren, ich möchte nicht so sitzen bleiben oder ich will ein Signal geben, in welcher Form auch immer. Du darfst auch zu uns kommen. Wir beten gerne für dich, Henny und ich. Und wir salben dich auch mit Öl. Aber nimm das einfach auch für den heutigen Morgen, dass es wirklich möglich ist, zur Ruhe zu kommen, wie der Augustinus das ja auch erlebt hat. Und seitdem und vorher andere Menschen, wie Christus, in einen gesunden Rhythmus hineingekommen ist. Komm auch du in einen Rhythmus, das gibt es für dich. Und nicht die Welt definiert dich, wer du bist, sondern aus dem Schöpfer, aus dem Geschaffensein, aus dem göttlichen Geschaffensein heraus, wieder zurück zum Schöpfer zu kommen. Ja.